Ich lese jetzt den Predigttext aus Römer 13, Verse 8 bis 14. Und wer mag, der darf gerne aufstehen. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt.
Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Ja, ihr Lieben, wir haben einen Predigttext, den Paulus geschrieben hat, und ich habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt, und da ist mir nochmal deutlich geworden, das ist nicht ganz unwichtig, dass das jetzt ein Brief ist. Vielleicht können wir den Predigttext nochmal haben, gerade die ersten Verse. Also Paulus schreibt an die römische Gemeinde, und er hat nochmal sehr dargelegt, die Kapitel davor, wie groß Gottes Liebe ist und wie bedingungslos und dass niemand sie sich erarbeiten kann, aber jeder, der möchte, sie geschenkt bekommen kann. Und das fasst er nochmal so richtig zusammen. Dann Kapitel 12, also das Kapitel davor, da sagt er dann, und liebe Leute, Gottesdienst, was ist das? Gottesdienst ist nichts anderes als die Antwort darauf, auf diese Liebe, die Gott für dich hat. Und dass du ihm antwortest. Und dann in Kapitel 12, also dem Kapitel vor unserem Predigttext, führt Paulus das dann aus, was Liebe bedeutet. So dass sie geduldig ist und dass sie nicht nur so denkt, oh, ich versuche mit den Leuten, die gesellschaftlich wichtiger sind als ich, mich zu zeigen, mich abzugeben, sondern Liebe fragt nicht danach, wie der Rang eines Menschen ist oder wie sein sozialer Status und so weiter und so fort. So geht das also in Kapitel 12 dann weiter, dann kommt in Kapitel 13, das scheint Paulus dann irgendwie wichtig zu sein für die Römer, da schiebt er dann so ein und sagt ihnen, und Leute, wenn ihr an den Staat denkt, den Kaiser denkt, dann benehmt euch vernünftig, seid keine Rebellen, sondern ordnet euch so in die normalen Gänge eines Staates ein, gebt die Steuern ab, bleibt dem Kaiser nichts schuldig. Und das genau ist das, woran er jetzt anknüpft, seid niemandem etwas schuldig. Also dem Staat gegenüber, da soll man nicht sagen können, ja, die Christen so, die bezahlen ihre Rechnungen nicht, das sind so die Verkehrsregeln, also könnt ihr vergessen, dass Christen, die sind schon in einer anderen Welt unterwegs. Nein, nein, sagt Paulus, das ist schon wichtig. Aber bei Liebe, und da wird er richtig ekstatisch, damit wirst du nie fertig. Wenn du so denkst gegenüber dem Staat, kannst du so immer überlegen, naja, was für Gesetze, ist das alles okay, ist alles erfüllt? So, dann hast du es geschafft für heute, dann ist gut. Dann hast du dein Kontingent ausgeschöpft und dein Budget erfüllt. Das reicht jetzt. Du hast dich an alles gehalten. Und Paulus macht hier deutlich, bei Liebe, da gibt es kein Kontingent. Das ist die Haltung von Gott. Liebe ohne Ende. Vergeben ohne Limit. Und sich herabbeugen immer weiter und immer tiefer, so wie der andere das Gegenüber es braucht. Und das sagt Paulus, das braucht es auch bei euch. Diese Haltung, das wäre fantastisch, wenn ihr die auch unter euch entwickeln könntet. Jetzt habe ich so gedacht, naja, Lieben, das ist ja sehr breit eigentlich. Was für den einen Liebe ist, ist für den anderen gar nicht so groß. Lars hat hier vor einem Jahr über die Sprachen der Liebe gesprochen. Ihr habt das vielleicht noch so ein bisschen in Erinnerung. Der eine, dem ist es wichtiger Lob und Anerkennung, dem anderen mehr Geschenke und so weiter. Also da ticken wir ja alle anders. Und ich würde gern mit euch ein kleines Experiment machen oder euch einladen zu einer kleinen Coaching-Übung sozusagen, ganz speziell für dich. Weil das kannst du jetzt nur herausfinden, was da für dich passt. Das kann ich nicht für alle hier sagen, aber du kannst es dir sagen. Und zwar würde ich dich bitten, also wenn du es nicht mitmachen willst, ich bin nicht böse. Wirklich nicht. Also das macht mir gar nichts. Wenn hier einige sind, die wollen das nicht mitmachen, ist völlig okay. Ich werde es auch nicht kontrollieren. Aber wer mitmachen will, überleg dir mal eine Person, einen Menschen, bei dem du dich geliebt fühlst. Bei denen du dich geliebt gefühlt hast, ist jetzt egal, ob das aus der Kindheit ist oder jetzt oder vor einigen Jahren. So ein Menschen, bei dem du sagst, wow, ja, von dem Menschen, da fühle ich mich geliebt. Okay, jetzt kommt der zweite Schritt. Welche Eigenschaften? Überleg dir mal drei Eigenschaften. So Arten und Weisen, die dieser Mensch hat. Drei Stück, die dir einfallen zu diesem Menschen. Welche drei Eigenschaften hat dieser Mensch, von dem du dich besonders stark geliebt fühlst? Und jetzt fängt es schon an. Ich bin mir sicher, wir haben nicht alle die gleichen drei Eigenschaften. Das, was jemand aus der Reihe als Eigenschaften stark findet, das kann hier ganz anders sein oder schon der Nachbar kann das ganz anders empfinden. Wir haben vielleicht 80, 100 Eigenschaften hier so in den Köpfen im Raum. Jetzt überleg nochmal weiter. Wie zeigst du anderen Menschen Liebe? Wie liebst du andere Menschen? Könnte es sein, dass die drei Eigenschaften des Menschen, der dich liebt, sich ja auch darin widerspiegeln? Dass das auch so deine Wege sind, andere Menschen zu lieben? Ich glaube schon. Das ist das, was du irgendwie wieder, was bei dir ankommt, was in deiner Logik so passt, was dein Herz erreicht. Das ist, glaube ich, auch das, was du am besten kannst, die Sprache, um andere Menschen zu erreichen. Und wie bei diesen fünf Sprachen der Liebe, hier haben wir jetzt ja ganz viele individuelle Sprachen der Liebe im Raum, gibt es manche, die du erreichen kannst mit deiner Sprache, mit deinen drei Eigenschaften. Wenn du die liebst und lebst, und dann gibt es Leute hier, die sagen, wow, wie eine warme Dusche, ne? Also super, kommt total gut an oder das erreicht mich. Und dann gibt es andere, die erreichst du damit nicht. Und andersrum gibt es Menschen, die dir das Gefühl geben, du bist geliebt oder die tatsächlich dich lieben und das kommt auch an. Und dann gibt es andere Menschen hier im Raum, die lieben dich vielleicht auch, aber das kommt nicht an. Es ist schwer jedenfalls, das für dich so zu deuten. Je nach Charakter, je nach Geschichte lieben Menschen unterschiedlich. Einfach mal so ein paar Beispiele hier an der Stelle. Jemand, der sehr zielorientiert ist, der braucht vielleicht gar nicht viele Worte, aber wenn der dich liebt, dann wird er dir das zeigen, indem er dich unterstützt beim Erreichen deiner Ziele. Also mein Schwager zum Beispiel, das ist so ein Typ. Der hat mir noch nie so die Hand, also so mich so umarmt oder so die Schulter, also den Arm auf meine Schulter gelegt, hat er noch nie gemacht und gesagt, ey Lutz, super. Oder sich stundenlang mit mir irgendwie so am Lagerfeuer hingesetzt oder so. Das hat der Typ noch nie gemacht. Aber der hat so ein Gespür dafür, was ich für Ziele habe. Und irgendwann, ein paar Tage später, auf einmal kommt da so ein Geschenk. Kommt da so ein Geschenk, was mir ermöglicht, mein Ziel zu erreichen. Und er sagt nicht so, ey Lutz, echt super, du bist toll und klasse und deine Ziele super, sondern der sagt gar nichts, der macht einfach. Das fühlt sich für mich gar nicht so direkt an. Ich habe eher so, also ja schon, wenn man in mich investiert, das trifft mich, aber ich mag das auch, wenn man mir das sagt und so. Aber der mag mich. Es ist nicht so ganz einfach für mich, das zu erkennen, aber doch, er mag mich, er drückt seine Liebe auf die Art und Weise aus. Es gibt andere, die eher zum Beispiel Liebe dadurch ausdrücken, dass sie sich umeinander drehen. Eine um den anderen, einer um den anderen. Die Bedürfnisse von den Augen quasi ablesen. Die ahnen das schon so, was jemand brauchen könnte. Beziehungsstark sind diese Menschen oft. Und ich habe mal eine Hochzeit gehabt, also ein Paar, was sich so gefunden hatte und die waren schon mal geschieden gewesen, dann hat das irgendwie nicht funktioniert in ihren Ehen, dann haben die beiden sich gefunden und die waren beides solche Typen. Und die haben sich, für die war das der Himmel auf Erden, weil er sieht, ohne dass sie was sagt, was sie möchte. Und sie sieht, ohne dass er was sagt, was sie möchte. Für die beiden hat das so gepasst. Gefährlich ist es natürlich, oder schwierig ist es, dass es nicht langweilig wird auf Dauer. Jede Ehe hat sicherlich so ihre Herausforderungen. Aber denen ganz dicht und ganz ahnen, was der andere möchte. Jemand anderes ist vielleicht eher in Treue und Zuverlässigkeit zu Hause in der Liebe. Arbeiten zu übernehmen für einen anderen, jemanden etwas abzunehmen. In meiner Heimatgemeinde hatten wir so eine ganze Familie. Die haben eigentlich äußerst wenig geredet. Also die ganze Familie hat so viel geredet, wie vielleicht ein einzelner Mensch aus einer anderen Familie. Die waren alle handwerklich begabt und man kann so sagen, eigentlich fast jeder Stein unserer Gemeinde ist durch die Hände dieser Familie gegangen. Die haben nie gesagt, wir lieben Jesus. Wir lieben diese Gemeinde. Also mit Worten. Sie haben es einfach getan. Und wenn irgendwo ein Kuchen gebacken werden musste, sie waren da. Wenn in der Mädeljungschar keiner mehr Bock hatte, hier noch aufzuräumen und so weiter, aus der Familie, da war auf jeden Fall jemand da. Liebe ausgedrückt durch Treue, durch Zuverlässigkeit. Ich war mir nie so sicher, mögen die mich eigentlich? Weil die das ja nicht so kommuniziert haben, auf meine Art und Weise, wie ich das brauche. Heute weiß ich, ja, ich bin total vereint mit ihnen in dieser Liebe zu Jesus, zu seiner Gemeinde und wir mögen und schätzen und achten uns sehr. Oder jemand anderes, der braucht das, dass er gesehen wird, dass er bestätigt wird, dass Worte gemacht werden, wie toll irgendwas ist und wie dankbar man ist, dass der das jetzt gemacht hat und so weiter, also Applaus. Und das ist dann der Weg, wie Liebe ankommt. Ich glaube, das ist deutlich, dass wir damit es nicht schaffen, mit der Art Liebe, die uns gegeben ist, alle Menschen zu erreichen. Das ist ein Irrsinn, das ist nie möglich. Du hast einen gewissen Korridor und dann gibt es auch vieles, was du nicht so erreichst. Das ist einfach erstmal so. Und es gibt andererseits Menschen, die du triffst und du hast sofort eine Wellenlänge und du fühlst sofort, ja, die verstehen mich, die mögen mich und das tut gut. Aber es zeigt, dass wir Menschen nur begrenzt lieben können. Es ist unvollkommen, unser Lieben. Das weiß Paulus auch, indem er das hier sagt. Dein Lieben reicht nicht für alle. Dessen ist sich Paulus schon bewusst. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht auch, dass wir jetzt aufgeben sollen zu lieben. Könnte ja auch eine Konsequenz sein. So, also meine Sprache, ich habe so ein paar, aber viele nicht. Ich höre mal auf mit dem Lieben. Nein, das sagt Paulus hier auf jeden Fall nicht. Er fordert dich raus. Er sagt, du kannst lernen. Lerne zu entdecken in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deiner Arbeit, in deinem Verein, wie die Sprache der Liebe ist, die die Menschen dort sprechen. Mach dich doch mal auf die Suche zu entdecken, wo jemand dir seine Liebe zeigt. Auf eine Art und Weise, die bei dir erstmal gar nicht so auf dem Schirm ist. Die du erstmal so gar nicht verstehst. Trainiere deine Beobachtung. Und dann kann es auch bedeuten, trau dich mal zu sagen, wie deine Bedürfnisse sind. Trau dich, jetzt vielleicht nicht hier vor allem im Gottesdienst, aber so in einem Team, wo du bist oder in einer Gruppe, wo du unterwegs bist. Was tut dir gut? Wie fühlst du dich geliebt? Was brauchst du? Denn wenn du dich zeigst, kann der andere sich auf dich einstellen. Wenn du deine Bedürfnisse verneinst, und manchmal haben ja Christen das schon so gedacht, dass das die größte christliche Pflicht ist, seine Bedürfnisse zu verneinen. Aber wenn du sie sagst, das hilft mir, wirst du Liebe leichter empfinden und wirst du Liebe besser weitergeben können. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eher von, ich traue dem anderen etwas zu, mich besser zu verstehen. Meine Frau hat mir so eine Geschichte erzählt, sie hat mal darüber so ein Referat gehalten und dann kam nach dem Referat so ein junger Mann auf sie zu und der weinte. Und dann sagte er, oh, ich brauche das so, dass man mich lobt und ich brauche das, dass Leute mir mal applaudieren. Und mein Vater, der hat mich nie lieb. Mein Vater hat keine Liebe für mich, habe ich immer gedacht. Und dann hatte er erkannt in diesem Moment, jeden Samstag, wenn sein Vater, die haben so einen Hof gehabt, so einen kleinen Hof, macht er den Trecker klar, fragt, was ist heute zu tun, und dann hilft er seinem Sohn, diesen Hof zu bestellen und das, was so nötig ist, was in der Woche nicht geschafft ist, zu tun. Und dann hat er kapiert, auf die Art und Weise zeigt mein Vater mir beständig und treu seine Liebe. Auch wenn er dazu keine Worte macht. Wir haben diesen August hier einen Praktikanten gehabt, Julius. Und ich habe jetzt nochmal so seinen Praktikumsbericht gelesen. Und am begeistertsten fand er von dieser Gemeinde, dass wir fröhlich in unseren Grenzen leben. Also er hat nicht gesagt, hier sind immer so viele Gottesdienstbesucher oder hier machen die coole Musik oder was weiß ich, das Café ist super oder so. Sondern er hat gesagt, ich finde richtig cool an der Gemeinde, dass die fröhlich in ihren Grenzen leben. Da habe ich gedacht, oh, das ist doch gut. Das ist doch gut. Letzte Woche habe ich mit Lars gesprochen, also mit meinem Kollegen. Und dann sagten wir so, oh ja Mensch, und da und ach und da unsere Grenzen und da unsere Grenzen und so. Und ey, aber zusammen, ne? Zusammen meinte Lars dann, also wir beide zusammen, das ergibt einen ganz passablen Pastor. Und dann haben wir so gelacht und haben so gedacht, ja, und wenn wir noch die Demut haben, das auch zuzugeben, dass wir viele Lücken haben, die wir nicht so abdecken, ja. Ich habe mir zum Beispiel jetzt für die nächsten Wochen noch was vorgenommen, wo ich so über meine Liebe, also meine normale Liebe, echt hinauswachsen möchte. Es gibt Leute in der Gemeinde, die fühlen Liebe dadurch, dass alles geplant ist, dass alles gut ausgedacht ist und sich auch auf weite Strecken hin schon vorhersehen lässt. Das ist für mich, also wenn einer das so mir sagen würde, dann würde ich sagen, ja und? Also das soll ein Ausdruck von Liebe sein. Aber viele Leute haben mir das so gesagt und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass wir einen Jahresplan für 2020 veröffentlichen werden, in der Weihnachtszeit jetzt. Damit ihr alle wisst, was für Highlights in 2020 da sein werden. Ich denke, damit tue ich ja nichts Wichtiges oder so. Aber ich glaube, für einige ist das ein Ausdruck von Liebe und ich möchte da wachsen. Auch in dem Bereich, wo ich mich sonst nicht ausdrücke in puncto Liebe, möchte ich das tun, um andere auch zu wertschätzen. Wir haben ja eine Kirche, die heißt Petruskirche. Und witzigerweise ist Petrus, der Jünger Petrus, einer, der hat da an der Stelle echt was kapiert. Denkt man gar nicht so, weil das ja mal so ein Draufgänger und so weiter ist. Aber hat auch ein bisschen gedauert bei ihm, bis er das so kapiert hat mit seinen Grenzen und seiner Liebe. aber bis er so seinen Frieden gefunden hat. Aber nachdem Jesus auferstanden ist, da kommt das zu so einer Begegnung, so ein Showdown, Jesus und Petrus. Petrus hatte ihn ja dreimal verleugnet, ne? Das habt ihr vielleicht so vor Augen, also so, oh, Jesus kenne ich nicht, noch nie gesehen und so, als dass Jesus an den Kragen ging. Und das saß natürlich bei Petrus. Und dann kommt dieser Showdown, die beiden treffen sich, Jesus ist auferstanden, aber zwischen ihnen ist noch das. Und dann nimmt sich Jesus Petrus vor und er sagt ihm, Petrus, also Jesus sagt, liebst du mich? Und dann sagt er dazu in Griechisch, und die haben ja damals Griechisch gesprochen, Agape. Und für Liebe gibt es Agape, Philia und Eros. Das sind also, Griechen haben da drei verschiedene Varianten, das Wort Liebe zu sagen. Und Agape ist göttliche Liebe. Und Jesus sagt zu Petrus, Petrus, liebst du mich mit göttlicher Liebe? Und ich garantiere euch, vor Karfreitag hätte Petrus gesagt, ja Jesus, auf jeden Fall, wenn hier irgendeiner von diesen Pappnasen aus diesem Jüngerhaufen dich mit göttlicher Liebe liebt, dann ich. Und Petrus' Antwort ist, ja, ich liebe dich mit Philia. Philia, Philadelphia, das ist, die brüderliche Liebe oder die menschliche Liebe. Liebst du mich mit göttlicher Liebe? Ja, ich liebe dich mit menschlicher Liebe. Und dann sagt er, okay, dann weide meine Lämmer. Nochmal, Petrus, liebst du mich? Und dann sagt er, ja, Jesus, ich liebe dich mit Philia. Okay, und jetzt, ich glaube, Jesus will ihn ein bisschen provozieren und er sagt es nicht zum dritten Mal, weil er das nicht kapiert hat, sondern weil diese Dreiergeschichte da vor Karfreitag war. Und dann sagt er wieder hier, Petrus, Petrus, liebst du mich? Und Petrus, und er fragt ihn diesmal, Philia, Petrus, liebst du mich mit menschlicher Liebe? Und dann sagt Petrus, ja, ich liebe dich mit menschlicher Liebe, du weißt alles, Herr, du kennst mich durch und durch, ich liebe dich mit menschlicher Liebe. Und dann sagt er, weide meine Herde oder weide meine Schafe. Sprich, das reicht Jesus. Die Grenzen deiner Liebe sind für Jesus kein Problem. Die Grenzen von der Liebe von Petrus, über die er sich jetzt klar geworden ist, die er ein bisschen realistischer jetzt mittlerweile einschätzt, sind okay. Die sind in Ordnung. Jesus sagt, ich will diese Liebe, die du hast, die nur so ein Kuchen ist, die nur so einen Teilbereich richtig gut abdeckt. Ein bisschen kannst du die steigern noch und so, aber mit dieser Liebe will ich mit dir loslegen. Ich finde das super. Fröhlich in den Grenzen leben, weil Jesus fröhlich mit deinen und meinen Grenzen lebt. Er will dich nicht überfordern. Er will nicht etwas von dir haben, was du gar nicht kannst. Warum ist dieser Text eigentlich in Advent uns gegeben als Predigttext? Habe ich mich so gefragt. Der gute Martin Luther, 1516, also ein Jahr vor dem großen Thesenanschlag, hält er eine Römerbriefvorlesung, also genau über diesen Text. Und da sagt er sowas, ich fasse das mal so in meinen Worten zusammen, in dieser Römerbriefvorlesung sagt Martin Luther, hey, wir Menschen, wenn wir lieben, am Ende ist es immer eine Eigenliebe. Am Ende ist es immer eine Selbstliebe. Wir sind in so einem Selbstsumpf gefangen. Und wenn wir zu jemandem nett sind, haben wir da immer einen Hintergedanken mit. Und in der Krise wird das so richtig deutlich. Also Luther ist da nicht so optimistisch, was unsere Liebe angeht. Aber Gott kommt in dieses bruchstückhafte, selbstliebende Feld des Herzens, was irgendwie so unfruchtbar ist, offensichtlich. Oder nur Pflanzen bringt, die Unkraut sind. In dieses Herz kommt Jesus hinein. Galater 5, Vers 22, die Früchte des Geistes sind zum Beispiel Liebe. Jesus kommt und legt sich in dein Herz hinein, in deine Krippe deines Herzens oder in den Ackerboden deines Herzens. Und dann kann Frucht wachsen. Dann kann Frucht aufwachsen. Dann kann Liebe gedeihen, die du nicht aus dir hast, die er durch seinen Heiligen Geist in dir entstehen lässt. Du musst ihn reinlassen, er will reingelassen werden und du musst es zulassen, dass das entsteht. Und das wird mal besser klappen, mal schlechter klappen, aber er lässt sich nicht aufhalten. Er ist jetzt schon dabei, damit anzufangen und er wird es eines Tages ganz vollenden. Aber jetzt wächst schon diese Pflanze des Geistes, der Liebe in dein Herz sieht. Zum Schluss die letzten Verse, da geht es ja um, dass Paulus so richtig so da steht und sagt, ey Leute, schlaft mal nicht mehr weiter, ne? Seid mal wach hier und so. Ich stelle mir das so vor wie bei so einem Fußballspiel, die 15 Minuten Pause zwischendrin, in so einer Kabine. Der Trainer, seine Mannschaft, irgendwie haben die das nicht so richtig umgesetzt, was sie im Training so besprochen hatten. Trainer ist ein bisschen enttäuscht, Mannschaft ist enttäuscht, die liegen zurück. Und das ist so der Moment, wo Paulus jetzt hier loslegt. Und er sagt, ey Leute, da sind noch 45 Minuten. Leute, wir hatten doch, was ist unsere Stärke? Der Trainer weiß um die Grenzen seiner Mannschaft, aber weiß, dass da etwas hineingelegt ist in sie. Er sieht dieses Potenzial, er sieht diesen Geist Gottes in ihnen, der sie bewegen kann. Und er sagt, ey Leute, jetzt wacht auf, lasst ihn wirken. Lasst die Kraft Gottes in euch sich entfalten. Geht jetzt so raus in die zweite Hälfte, denn hier ist nicht mehr lange dunkel. Jetzt kommt bald das Licht, bald kommt der Morgen und das könnt ihr schon sehen. Auf! Und ich verstehe das so, dass er hier nicht seine Leute überfordern will und sagen will, nehmt euch am besten raus aus dem Ganzen, wechselt euch aus, lasst andere das machen. Nein, sondern er sagt, jetzt nochmal, Leute, es ist doch Gottes Kraft in dir. Und das verstehe ich so, dass er sagt, es ist doch Advent. Es ist doch Advent, der kommende Jesus, der in deinem Herzen kommt und sich bewegen will und Liebe in dir groß machen will. In fröhlich, in deinen Grenzen. Amen.